Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Was muss ich bedenken, wenn ich einen Handyvertrag oder einen Mietvertrag abschließe? Wie sieht gesunde und nachhaltige Ernährung aus? Und was ist beim Online-Einkauf zu bedenken? Das sind alles Fragen, die jetzt so kurz vor Weihnachten noch einmal stärker ins Bewusstsein kommen, wenn vielleicht das neue Smartphone unter dem Tannenbaum liegt oder das Weihnachtsessen geplant wird. Schon viele Erwachsene sind manchmal überfordert, wenn es darum geht, Fallstricke zu erkennen beim Abschließen von Verträgen oder bei Kaufentscheidungen im Internet. Umso wichtiger ist es, schon bei Schülerinnen und Schülern die Konsumkompetenz zu stärken, um Schuldenfallen zu vermeiden. Aber auch Kontoführung, Lebensmittelzubereitung, Gesundheit und nachhaltiges Wirtschaften stehen auf dem Stundenplan, wenn es um Verbraucherbildung geht. Digitalisierung, Finanzen, Ernährung. Wie steht es um die Verbraucherbildung an Schulen? Darum geht es heute bis 15 Uhr in Campus und Karriere. Und wie immer ist auch Ihre Meinung gefragt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Verbraucherbildung an Schulen? Entweder als eigenes Schulfach oder in Form von Projekten oder als Teil des Mathe-, Bio- oder Politikunterrichts. Was sollten Schülerinnen und Schüler dabei vermittelt werden, um sie fit zu machen für ganz alltägliche Herausforderungen? Diskutieren Sie mit und rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Und Sie erreichen uns auch per Mail an campus@deutschlandfunk.de oder schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht an 0173 535 8089. Und ich möchte Ihnen schon mal unsere Runde vorstellen. Ich begrüße Natascha Bönisch, Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Wilster in Schleswig-Holstein. Schönen guten Tag, Frau Bönisch.
Guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio ist Anja Bonfig, Juniorprofessorin für Verbraucherbildung in der digitalen Welt an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Schön, dass Sie auch hier sind.
Ja, ich freue mich.
Herzlich willkommen. Und zugeschaltet ist uns außerdem Sebastian Steinicke, Verbraucherschutzbeauftragter der Unionsfraktion im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Steinicke.
Guten Tag, Frau Hinrichs.
Alle im Boot in Sachen Verbraucherbildung heute. Wir wollen mal ganz praktisch anfangen, wie es überhaupt aussieht. Frau Bönisch, wie kann man sich eigentlich Verbraucherbildung an Ihrer Schule in Wilster in Schleswig-Holstein vorstellen? Was ist das für eine Schule?
Also das Fach Verbraucherbildung ist bei uns in Schleswig-Holstein ein eigenständiges Fach. Wir haben dafür Fachanforderungen, die das Ministerium hergestellt hat. Und deswegen unterrichten wir das Fach, ja.
Genau, die unterrichten das Fach in einer Gemeinschaftsschule. Ab wann kommen denn Schülerinnen und Schüler überhaupt mit Themen der Verbraucherbildung bei Ihnen in Berührung?
Also tatsächlich angefangen haben wir damals Klasse 5 schon. Jetzt müssen wir das ein bisschen reduzieren. Und ab Klasse Stufe 7 bis 10 haben sie durchgängig Verbraucherbildung als eigenständiges Fach. Ja. Wo sie dann halt mit den Themen, die sie schon in der Anmoderation hatten, in Berührung kommen.
Ich höre gerade, die Verbindung ist doch recht schlecht. Wir versuchen Sie nochmal telefonisch zu erreichen, Frau Bönisch. Und dann ist die Verbindung hoffentlich viel besser. Vielleicht bringt uns das dazu, gleich mal zu gucken, Verbraucherbildung. Das ist so ein riesiges Feld. Wir haben schon einige Sachen angesprochen. Es betrifft Finanzen, es betrifft Ernährung, digitale Themen. Ist das eine Sache, Frau Bonn, wie kann man Verbraucherbildung zusammenfassen? Gibt es da klare Handlungsfelder? Versteht jeder unter Verbraucherbildung dasselbe?
Also wenn wir uns an den Handlungsfeldern orientieren, die die BMK jetzt neu veröffentlicht hat, würde ich sagen, das ist das, wo man einen guten Zugang hat, wo auch jeder, glaube ich, was drunter verstehen kann. Und hier sind 4 Handlungsfelder eigentlich essentiell. Die wesentlichen Punkte haben wir auch eben alle schon gehört. Und zwar geht es um Konsum und Lebensführung, um Finanzen, Vorsorge, Verbraucherrecht, Ernährung und Gesundheit, aber halt auch, ich glaube, das ist heute allen klar, geht es nicht mehr ohne um Medien und Informationen in einer digitalen Welt. Und das sind so die wichtigen 4 Bereiche, also alles rund um Konsumentscheidungen im Alltag.
Und ist das ein Thema, das immer wichtiger geworden ist heutzutage, dass man sagt, okay, das brauchen wir viel stärker?
Es ist vor allem in den letzten Jahrzehnten immer komplexer und vielschichtiger geworden, denn irgendeine Konsumentscheidung zu treffen ohne digitale Technologien oder Elemente ist schon kaum noch möglich. Die nachhaltigen Herausforderungen kommen dazu. Also es ist immer schon da gewesen, aber es wird immer zusehends schwieriger zu durchdringen.
Ja, und das ist natürlich auch eine Sache, die man dann versucht, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Aber es ist nicht so, dass es überall
gleichermaßen stattfindet. Es gibt wie immer in der Bildung einen Flickenteppich.
Genau, wir haben Verbraucherbildung in Deutschland in verschiedenen Bundesländern, in verschiedenen Schulformen, in unterschiedlichen Fächern, unterschiedlich kontextualisiert verankert. Also es ist, wie Sie gesagt haben, ein bunter Flickenteppich und dadurch auch nicht ganz klar, welche Schüler welche Kompetenzen in der Schule vermittelt oder gefördert bekommen.
Ja, schauen wir doch mal ganz konkret nach Wilster. Wie sieht das aus bei Ihnen, Frau Bönisch? Sie haben ja gesagt, Sie haben das schon länger verankert. Ich glaube, seit 2013 genau. Ist Ihre Gemeinschaftsschule eine Verbraucherschule. Ja. Warum haben Sie so früh darauf gesetzt, diese Themen zu vermitteln?
Ja, damals ging es ja auch los mit der freien Schulwahl und da musste ja jede Schule für sich gucken, wie kriege ich denn die Leute an meine Schule ran. Und dann haben wir uns halt dazu entschlossen, dieses Standbein halt aufzubauen, weil wir dachten, was auch tatsächlich so ist, dass man dadurch Kinder noch mehr oder Eltern sagen so, oh, da schicke ich mein Kind dorthin, weil es da aufs Leben vorbereitet wird. Ja.
Genau, also dieses Alltagswissen ist durchaus gefragt, gewünscht auch von den Eltern, haben Sie als Rückmeldung
richtig
bekommen.
Ja, das ist so, genau, ja.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wann bekommen Schüler bei Ihnen erstmals Kontakt, in welcher Form mit Verbraucherthemen?
Also jetzt in Klasse 5 zum Beispiel fangen wir damit an, so Taschengeld. Na, wofür nutze ich mein Taschengeld? Wie kann ich damit umgehen? Darf ich über jedes meines Taschengeldes verfügen oder gibt es da Grenzen? Da gerade mit Verbraucher ja auch mit Geschäftsfähigkeit und solche Geschichten. Wann können sie wirklich ganz frei darüber verfügen? Solche Sachen. Und dann halt da aber auch schon so mit gesunder Ernährung auch schon mal anzufangen. Weniger Zucker und nicht den ganzen Cola-Kram und so, den die Kinder anschleppen. Ja.
Wie reagieren die Kinder darauf?
Ja, finden sie natürlich nicht so schön, ist klar. Und finden, das ist ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Das wissen sie ja sehr schnell, was sind ihre Rechte und was nicht.
Das ist ja auch wichtig zu vermitteln, diese Rechte, ja, die genau, auch ja, Kinder auch wichtig, schon genau. haben. Und ja, genau. Das heißt, ich kriege das in der 5. Klasse bei Ihnen in Wilster schon richtig als Unterrichtsfach.
Ja, genau, richtig, ja.
Das nennt sich dann auch Verbraucherbildung?
Das heißt dann auch Verbraucherbildung, ja genau, VBB. Ja.
VBB und das ist in Schleswig-Holstein einzigartig, dass es sowas überhaupt gibt, also als einziges Bundesland.
Ja, augenscheinlich, das habe ich auch so mitbekommen, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Aber genau. Das ist dieser Flickenteppich, von dem ja schon die Frau Bonig sprach insofern. Ja,
ja Frau Bonfig, genau. Schleswig-Holstein, hat das da so eine Vorreiterrolle?
Es ist auf jeden Fall das einzige Bundesland, was ein einzelnes Schulfach hat, aber wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Leitperspektive Verbraucherbildung. Wir haben auch in Nordrhein-Westfalen Vorgaben für die Verbraucherbildung. Und ich würde sagen, wichtiger als dass man sagt, wir haben jetzt ein Fach, ist, dass es insgesamt in der Schule gut verankert ist. Und ja, ja. Da muss man gucken, wie genau. Welche Form die richtige ist. Und aber Schleswig-Holstein ist ja das einzige Bundesland mit einem eigenen Schulfach.
Ansonsten dockt es an verschiedene Fächer an. Ich möchte jetzt Herrn Steinicke mit einbeziehen, Verbraucherschutzbeauftragter der Unionsfraktion im Bundestag. Sie machen sich ja auch für Verbraucherschutz stark und auch für Verbraucherbildung. Die hat ja sogar Eingang in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung gefunden. Warum ist das wichtig oder vielleicht auch wichtiger geworden, dass man das auch auf höchster politischer Ebene so sieht?
Ja, ich glaube, das ist ja schon in den Stellungnahmen ja in den ersten klar geworden, dass wir durch die immer stärkere Digitalisierung der Konsumprozesse, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, zusätzlich eigentlich Verbraucherbildung noch mal mehr implementieren müssen in den Schulalltag auch, als es bisher der Fall war. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum das auch im Koalitionsvertrag verankert wurde und wir uns auch sehr darum bemüht haben, die entsprechenden Haushaltsmittel für den kommenden Haushalt noch mal zu aktivieren, was uns auch gelungen ist.
Genau, das ist immer ein Kampf. Das heißt, es gibt jetzt Haushaltsmittel für Verbraucherbildung. In welchem Rahmen? Wo geht das Geld hin?
Das gilt zur Verbraucherzentrale Bundesverband, die ja verschiedene Projekte da und mit unterstützen kann, insbesondere das Thema Verbraucherschulen. Da waren die entsprechenden Mittel noch nicht untersetzt und deswegen haben wir das, muss man auch danken an unsere Haushälter, die das unterstützt haben, was in diesen Haushaltszeiten nicht ganz einfach war. Aber da geht in erster Linie das Geld hin, neben den Gesamtmitteln, die in Verbraucherschutz natürlich trotzdem fließen.
Genau. Verbraucherschulen ist ja ein ganz wichtiges Stichwort. Frau Bönisch, Sie sind an einer Verbraucherschule in Gold. Es gibt richtig ein Label, Bronze, Silber, Gold. Was hat es damit auf sich mit dieser Auszeichnung?
Ja, man muss sich bewerben mit Projekten, die man halt macht, und auch mit welchen Kooperationen man zusammenarbeitet. Insofern mit der Verbraucherzentrale sind wir auch in sehr, sehr engen Austausch insofern. Und was auch wichtig ist, weil auch wir Lehrkräfte ja nicht immer auf dem neuesten, aktuellsten Stand sind insofern. Deswegen ist das wirklich wichtig, dass man da auch immer aktuell bleibt, ja.
Mit welchen Projekten haben Sie sich beworben?
Oh, wir haben verschiedene Sachen. Wir haben eine Schülerfirma zum Beispiel. Dann haben wir Arbeiten im Schulgarten, dass die Kinder da selber ihr Gemüse ansetzen, ja. Oh Gott, wir haben so viele Sachen gemacht schon hier.
Ja, ja, Sie machen das ja schon seit über 10 Jahren, glaube ich,
dass Sie das richtig machen.
Und diese Auszeichnung erhalten haben, die, glaube ich, alle 3 Jahre oder für 3 Jahre
die
gilt.
Die haben Sie jetzt auch gerade aktuell wieder gekriegt. Also am 23. März kriegen wir wieder
die Auszeichnung. Pakete. Das heißt, man muss dranbleiben und gewisse Anforderungen erfüllen natürlich.
Richtig,
auch dafür.
Genau.
Das heißt, es ist ein richtiges Bewerbungsverfahren.
Ja, richtig, genau.
Wo Sie Ihre Projekte einreichen müssen und so weiter. Was hat man davon, wenn man Verbraucherschule ist, außer dass man vielleicht sich das auf die Homepage schreiben kann?
Ich glaube, das ist also mehr der Werbecharakter dann für die Schule. Insofern, dass sie sehen, ne, weil man kriegt das auch nicht so hinterhergeschmissen, sondern muss wirklich was dafür tun. Und das ist ein Zeichen für die Eltern. Ah, okay, da passiert wirklich was. Das ist nicht einfach nur so dahingesagt, sondern die setzen sich wirklich dafür ein und setzen das um in der Schule. Ja.
Genau.
Das heißt, Wobei ich dazu sagen muss, weil Herr Steinecker ja auch sagte, dass die Schulen das machen müssen, was wir als Schulen immer alles tun sollen, ist ja schön und gut. Insofern nur irgendwann wissen wir auch nicht mehr, wie wir das alles umsetzen sollen. Ja.
Genau. Ja, Herr Steinecker, das geht ja vielleicht auch ein bisschen an Sie, dass die viele Lehrer und Schulen sind ja schon überlastet, im Lehrplan da durchzukommen. Und jetzt heißt es auch noch, ihre Verbraucherthemen sollen auch noch einen vielleicht sogar größeren Stellenwert bekommen. Ist das realistisch?
Naja, es geht ja, der Bund ist ja nun nicht förderst zuständig für die Bildung, sondern das behalten sich die Länder ja vor. Und da war das natürlich doch der spezielle Wunsch, dass das Thema auch, Koalitionsverhandlungen werden ja nicht ohne die Länder geführt, sondern die hatten da auch einen gewichtigen Anteil dran. Frau Bönisch hat vollkommen recht, wir erleben das ja, ich erlebe das ja in Brandenburg ja eben auch. Die Schulen sind in vielen Fällen jetzt schon am Anschlag dessen, was sie leisten müssen. Und deswegen muss sich sehr genau überlegt werden, in welcher Form man das noch draufsetzen kann. Geld alleine tut es dabei nicht. Wir haben ja schon Probleme überhaupt, die Fachkräfte zu finden, die Lehrer zu finden. Und deswegen gibt es natürlich die Frage, und der wir uns auch stellen, zum Beispiel in der Stiftung Verbraucherschutz, wie man solche Dinge dann eben auch einfacher gestalten kann, damit die Schulen einfacher auf bestimmte Dinge zugreifen können. Ja. Das ist sicherlich das, was wir in Zukunft machen können, denn Frau Bönisch hat vollkommen recht, ein noch mehr wird sicherlich nicht funktionieren.
Mhm. Und wie kann man es einfacher gestalten?
Ja, es gibt ja bestimmte Dinge, die die Stiftung Verbraucherschutz bzw. die Verbraucherzentrale Bundesverband anbietet, zum Beispiel Online-Fortbildung und andere Dinge. Also da gibt es ja bestimmte Projekte, die da durchgeführt werden, damit man eben einen leichteren Zugriff eben auch auf die Dinge haben kann, die gerade aktuell sind. Das ist sicherlich ein Thema. Und was mir ganz besonders wichtig ist, als jemand, der aus einem sehr dünn besiedelten Landesteil kommt, dass wir eben es schaffen, auch solche Dinge in die Fläche zu transportieren, weil das eben ganz wesentlich ist. Ich habe das Beispiel Digimobil vor Augen, das es bei uns gibt, wo zum Beispiel die Verbraucherzentrale ganz speziell herumfährt mit digitalen Mobilen, um den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, digital Ansprechpartner zu finden. Und sowas Ähnliches wäre sicherlich vielleicht auch mal beim Thema Verbraucherschulen eine Möglichkeit. Kreisfeuerwehrverband bietet sowas speziell für die Feuerwehren an, zum Beispiel. Also das ist ein Thema, worüber man sicherlich zukünftig sprechen muss, um tiefer in die Fläche zu kommen.
Ist das eine Lösung, das zu machen, Frau Bonfig?
Es ist zumindest eine gute Ergänzung, würde ich behaupten. Wichtig fände ich, dass vor allem die Lehrkräfte in der Breite auch gut ausgebildet sind und auch überhaupt wissen, was hinter Verbraucherbildung alles steckt. Denn momentan haben wir häufig die Herausforderung, dass wenn das in sozialwissenschaftlichen Fächern erstmal verankert ist, dass wir da viele fachfremde Lehrkräfte haben. Und dann ist der Trugschluss häufig, naja, wir sind ja alles Konsumenten, wir sind alles Verbraucher, dann kann das schon jeder Lehrer irgendwie unterrichten. Und da sehe ich eine große Herausforderung, dass es dann trivialisiert wird. Also Verbraucher, Themen sind alles andere als trivial, sind sehr komplex. Also wenn wir nur daran denken, die Beispiele, die wir im Anfang gehört haben, wenn ich online etwas kaufe, kann ich so viele Sachen entscheiden. Ich habe eine hohe Auswahl an Produkten, viele Finanzierungsangebote. Wo kommen die Sachen eigentlich her? Also da steckt ganz viel dahinter. Und wenn fachfremde Lehrkräfte das unterrichten, dann geben sie sich sicherlich Mühe und versuchen das als Add-on noch zu machen. Aber da muss man wirklich gucken, dass wir gut ausgebildete Lehrkräfte haben und eben auch gut eruierte, fachdidaktisch fundierte Materialien. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Da sollte man so ein Puzzle haben, was aus vielen Teilen besteht und dann ein gesamtes Bild sich daraus zusammensetzen.
Ja, und auch Sachen, die immer aktuell sind, insofern, dass man als Lehrkraft die Möglichkeit hat, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ja.
Genau, das ist auch
und
auch
das muss irgendwie einfacher zu machen sein. Nicht, dass ich mich da ständig irgendwie selber durchgucken muss, oh, gibt es jetzt eine neue Fortbildung oder was, das muss irgendwie automatisiert werden. Also, dass man sagt, so, ach, jetzt.
Genau. Wie sind Sie denn fit gemacht worden für Ihr Fach der Verbraucherbildung, Frau Böhnisch?
Ich bin da als Quereinsteigerin reingegangen, weil mich das wirklich, ich bin von Haus aus Hauptschullehrerin, insofern, ich bin auch voll im Bewusstsein Hauptschullehrerin geworden, weil dass die Armhasis sind, die am meisten Unterstützung brauchen. Und gerade das sind so Themen, die wirklich griffig sind, weil man kriegt die Kinder immer schwieriger, logischerweise. Insofern, ich meine, wenn wir jetzt wie in dem Alter waren, war Schule auch nicht gerade der höchste Stellenwert bei uns. Insofern. Aber gerade mit solchen Sachen, wo die dann sehen, ach ja, das brauche ich fürs Leben, okay, damit kann ich was anfangen. Insofern, also da kriegt man sie dann noch am ehesten her.
Also man kriegt eine positive Rückmeldung. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Steinke? Sie haben, glaube ich, auch Kinder im schulpflichtigen Alter in Brandenburg. Was kriegen die mit in Sachen Verbraucherbildung?
Ja, das ist ja in Brandenburg im Lehrplan verankert, aber glaube ich natürlich nicht so in der Form, wie es in Schleswig-Holstein ist. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen in den nächsten Jahren. Aber das hängt ganz stark, und Frau Böhnisch hat es ja eigentlich schon gesagt, auch ab von den einzelnen Schulen, wie es dort vor Ort betrieben wird, wie dann der Rahmen oder der Lehrplan auch gelebt wird. Und das ist bei uns an der Schule ganz gut gelöst worden, wie ich finde, auch in den einzelnen Fächern, so dass man gerade über das Thema Kaufverhalten, nenne ich das mal, aber das ganze Thema Fake-Shops und sonstigen Dingen auch sehr gut unterrichtet wurde. Die Polizei ist damit dazugekommen und viele andere. Also man redet ja, die KMK hat ja auch über das Thema Dritte, die beteiligt werden sollen, ja auch gesprochen. Also das ist schon ganz gut gemacht worden, aber es gibt sicherlich nichts, was nicht noch besser gemacht werden kann. Und klar, es gibt da deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen. Also nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den einzelnen Schulen. Deswegen muss man sich schon bewusst sein.
Auf jeden Fall. Wir haben eine Mail bekommen von Margit Hildebrand, eine Mutter von 3 Kindern. Und sie schreibt uns, wir haben jährlich mehrere Milliarden Ausgaben fürs Gesundheitssystem wegen ernährungsbedingter Krankheiten. Die Ernährungsbildung wird in der Schulbildung total vernachlässigt. Sie sollte im Fach Bio sowie zusätzliche praktische Anleitungen während des gesamten Schuldurchlaufs durchgeführt werden. Ja, hier ein Nicken von Frau Bonfig und das klingt auch nach Zustimmung bei Ihnen, Frau Böhnisch.
Ja, doch, das ist so insofern. Also es ist ja schon so, dass wir in Klasse 5, 6 viel in Ernährung machen, auch im Fach Biologie insofern. Und in Klassenstufe 7 kochen wir tatsächlich nur mit den Kindern. Aber es ist natürlich nur in Klassenstufe 7 nachher nicht mehr, weil die Zeit dann auch nicht mehr dafür da ist. Und es ist natürlich auch für die Küche wieder Regelungen gibt. Mehr als 16 kann man nicht reingehen. Und das ist nachher, und eine Klasse besteht ja nicht nur aus 16 Kindern, sondern meistens aus 25. Und in Klassenjahrgang 7 kann sich eine Schule das leisten, die Klasse dann in 2 Gruppen aufzuteilen, um das hinzukriegen, aber natürlich nicht durchgängig die ganzen Jahre über insofern, weil da fehlen dann wieder die Lehrkräfte, ja, um das dann aufrechterhalten zu können. Ja.
So einfach also gar nicht umzusetzen, Frau Bonfig.
Nee, genau.
Genau. Und danke für die E-Mail. Also was da auch nochmal deutlich wird, dass es halt auch nicht einfach ein Leuchtturmprojekt mal an der Schule sein kann, wo man sagt, okay, jetzt haben wir ganz toll Verbraucherbildung gemacht, sondern wenn man kontinuierlich dranbleibt in verschiedenen Fächern, kann das gut sein. Und dann haben wir noch ein paar Ankerfächer. Und ich glaube, wenn wir das in der Breite haben, an unterschiedlichen Schulen auch, Hauptschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, aber auch Gymnasien, dann können wir die Lernenden gut auf die Konsumwelt von heute und von morgen vorbereiten.
Ganz wichtig. Digitalisierung, Finanzen, Ernährung, wie steht es um die Verbraucherbildung an Schulen, unser Thema heute? heute in Campus und Karriere. Sind Schulen gefordert, Verbraucherwissen zu vermitteln? Wenn ja, wie früh sollte man damit anfangen, um mehr über gesunde Ernährung, nachhaltiges Wirtschaften oder Fallen bei Online-Käufen zu erfahren? Und was lernt man da möglicherweise fürs Leben? Wie sind Ihre Erfahrungen? Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 44 64. Sie können uns auch eine Mail schicken an folgende Adresse campus@deutschlandfunk.de oder eben auch eine WhatsApp-Nachricht schicken an 0173 535 8089. Digitalisierung, Finanzen, Ernährung, wie steht es um die Verbraucherbildung an Schulen? Unser Thema heute in Campus und Karriere. Und wir haben gestern schon einen kleinen Aufruf gemacht und einige Hörer haben uns auf Band gesprochen. Hier ist einer zu hören.
Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jessen aus Hamburg. Also erstens haben wir hier in unserer Umgebung mehrere Schulen, die auf Nachhaltigkeit setzen. Also ein Bewusstsein entwickeln für den Verbrauch von Energie, Wasser oder Material und die sich darum bemühen, zum Beispiel Gärten anzulegen, um Gemüse anzubauen, Hochbeete, um Blumen oder auch wieder Kräuter anzubauen, die Flächen entsiegeln, damit Wasser in den Boden dringen kann und der Boden das Wasser speichert. Und die machen dann so Projektwochen, indem sie gucken, wie viel Müll erzeugen wir eigentlich und was ist mit dem Essen, das wir in der Schule essen, wie schmeckt das, wie gut ist das, wird das gegessen oder wie viel sind Retouren und solche Dinge.
Also das sind schon ganz wichtige Bereiche, die unser Hörer hier angesprochen hat und wir sind auch gespannt, was Sie für Projekte kennen und was Ihnen wichtig wäre im Falle von Verbraucherbildung. Sie können uns kostenfrei anrufen unter 00800 446 4464 oder uns eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de beziehungsweise eine WhatsApp-Nachricht an 0173 535 8089. Und wir haben jetzt schon einige Aspekte gehört hier gerade von Herrn Jessen, was so wirklich Gärten anlegen, etwas über Müll zu erfahren, ja, nachhaltige Themen, Ernährung. Frau Bonwick, ist das etwas, wo Sie sagen, das gibt so ein bestimmtes Portfolio an Themen, die man auf jeden Fall ansprechen muss und das muss auch altersgerecht sein in verschiedenen Phasen? Gibt es da so eine Art Übereinstimmung, dass man weiß, das sind die Themen zu dieser Zeit und dann muss man die Leute auch damit erreichen?
Ich würde nicht für alle Schüler in der Bundesrepublik jetzt eine Pauschalaussage machen, weil es das Schöne an den ganzen Verbrauchertreben ist, und das wurde ja auch in der Hörernachricht deutlich, dass man aus der Lebenswelt der Lernenden so viel in den Unterricht holen kann. Und wenn sich irgendwie anbietet, dass wir einen Schulgarten haben, dann kann man da erkunden, was passiert eigentlich mit dem Wasser, wie viel brauche ich eigentlich, um einen Apfelbaum zu züchten, was steckt eigentlich in so einem Apfel drin, wo in einer anderen Schule es vielleicht gerade ein Thema gibt wie Influencer, Influencer-Marketing, wo man das dann in den Unterricht holen kann und sich damit auseinandersetzen. Also mein Plädoyer wäre eher zu schauen, was treibt die Schülerinnen und Schüler gerade um und wo kann man da die Konsumthemen in den Unterricht holen, um dann mit ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen, was da eigentlich alles drinsteckt. Und dann passiert ganz viel Spannendes im Unterricht.
Ja, das vermitteln Sie ja auch an Ihrer pädagogischen Hochschule. Das heißt, da gibt es Studierende, die sich durchaus für dieses Fach begeistern und dann auch das praktisch umsetzen. Sie haben erzählt, Sie gehen auch in die Schulen dann mit denen.
Ja, genau. Also wir haben in Baden-Württemberg nicht das Fach Verbraucherbildung, sondern wir haben das Fach Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder das Fach WBS, Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung, wo beispielsweise Verbraucherbildung stattfindet. Da habe ich ganz viele Studierende und gerade letzte Woche waren wir noch in der Schule und hatten uns mit den Studierenden, hatten wir gemeinsam verschiedene Workshops uns überlegt zu Verbraucherbildungsthemen und haben da mit den Schülern zum Beispiel darüber gesprochen, was ist denn die beste Trinkflasche? Gibt es überhaupt die beste Trinkflasche? Wie sieht es aus mit Influencer-Marketing? Welche Riegel werden da wie angeboten? Sind die überhaupt gesundheitsförderlich? Solche Dinge und da begeistern sich die Studierenden für, weil sie selber auch auf Entdeckungsreise gehen und schaffen es dann auch, das war sehr schön zu sehen, die Schülerinnen und Schüler dafür zu begeistern, ihr eigenes Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, naja, was steckt denn eigentlich alles dahinter? Welche Rahmenvorgaben gibt es auch? Darf der Influencer alles mir verkaufen? Und das war total schön zu sehen und es ist jedes Mal wieder spannend. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Vorhin klang ja auch an, dass es viele Themen sind aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und das ist ja auch ganz wichtig, um daran anzudocken, um denen Wissen zu vermitteln. Frau Bönisch, greifen Sie denn auch Themen von Ihren Schülern selber auf, dass Sie sagen, ich würde gerne mehr über dieses oder jenes Thema wissen, was mir im Alltag begegnet und wo ich ja gerne mehr wissen würde?
Ja, das haben wir jetzt. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also daraus entnehmen Sie, nein. Das ist noch nicht so passiert insofern. Ja. Wir haben momentan eine sehr träge Schülerschaft insofern. Ja, in der ländlichen Gegend bei uns unterwegs insofern. Und die sind mehr mit sich selbst beschäftigt und mit Computerspielen und solchen Sachen insofern. Was wir aber schon mal hatten, wir hatten Frau Sütterlin Waag bei uns gehabt, als sie noch bei uns Verbraucherministerin gewesen ist in Schleswig-Holstein. Und da ging es um Computerspiele. Und da haben die Kinder sehr intensiv mit ihr diskutiert darüber auch. Gerade mit diesen In-App-Käufen, ob man da nicht was machen kann, dass man da eben nicht drauf reinfällt. Weil die Kinder sagen, oh, dann ist man so heiß darauf, das Level zu schaffen. Dann kauft man doch wieder diesen Scheiß und gibt dafür Geld aus. Und ob man das nicht einfach verbieten könne, dass es dann einfach diesen Button gar nicht gibt. Insofern, dass man einfach da so durch muss insofern.
Also. Ja, da kann man also auch politisch etwas ausrichten. Ist es auch etwas, wo Sie sich dafür einsetzen, Herr Steinicke, damit das nicht so leicht ist? Ich meine, in diese Schuldenfallen auch zu geraten, oder das dürfte ja auch ein Anliegen ihrerseits sein.
Ja, es ist tatsächlich, wir beraten im Bundestag unter anderem gerade die Verbraucherkreditrichtlinie. Da sollten wir Anfang nächsten Jahres auch soweit fertig sein. Und da spielt ein Thema eine ganz große Rolle, das ist das Thema Buy Now, Pay Later. Was ja ein Riesenthema im Wege der Verschuldung ist, das werden wir deutlich stärker regulieren. Da geht es auch um das Thema Kreditwürdigkeit. Das spielt eine große Rolle bei der Verschuldung jetzt. Die Gesamtzahlen verändern sich zwar nicht so, aber in diesem Bereich und gerade bei jungen Leuten spielt das eine große Rolle. Und deswegen werden wir das zum Beispiel anpassen, ja.
Also da passiert noch etwas, da muss auch was passieren, ganz offensichtlich. Ja. Was sind denn gerade die Fallen? Ich glaube gerade Online-Käufe, Videospiele, das sind so Sachen, die besonders viele Fallen haben. Frau Bonfig, worauf muss man eigentlich achten da?
Also bei den Verschuldungsgründen müssen wir, glaube ich, nochmal genauer gucken, was ist bei Jüngeren und bei dann quasi Älteren. Und tatsächlich ist bei jungen Erwachsenen diese Konsumschulden gerade ein Hauptfaktor, warum sie Schulden machen. Nicht so häufig kommen sie dadurch in eine Überschuldung, aber sie verschulden sich häufig. Genau, und das sind diese schnell zugänglichen Optionen, Sachen online zu kaufen und viel zu kaufen und dann den Überblick zu verlieren. Aber ich fand das Beispiel von Frau Bönisch gerade total schön, weil sie damit auch nochmal gezeigt hat, dass es nicht nur darum geht, den Lernenden irgendein Verhalten zu vermitteln, sondern eben darüber zu reflektieren. Und wenn die Schülerinnen und Schüler dann sagen, boah, ich kriege das selber nicht so gut hin, bitte liebe Politik, regelt das, ist das ein total gutes Learning und was hört eben auch zur Verbraucherbildung zu schauen, was kann ich in meinem eigenen Lebensumfeld tun, mit wem kann ich in den Diskurs gehen, aber wo komme ich auch persönlich an meine Grenzen und wo fordere ich dann vielleicht mehr Verbraucherschutz? Und das gehört eben auch zur Verbraucherbildung, die Lernenden dazu zu befähigen. Und deswegen ist da auch immer ein ganz großer Teil zur politischen Bildung. Und das finde ich total schön und spannend und fand es deswegen schön zu hören, Frau Bönisch, was Sie da alles Spannendes an Ihrer Schule tun.
Das ist ja auch ganz wichtig und man muss ja auch wir hatten es vorhin schon angesprochen, die Lehrenden auch entsprechend vorbereiten. Also ständig verändert sich etwas. Es gibt neue Anbieter online, es gibt neue Gesetzessachen. Also selbst als erwachsener Verbraucher kann ich den Überblick manchmal gar nicht behalten, kann vielleicht sogar noch von fitten Schülern lernen, die auf diesem Gebiet was erreicht haben. Wie versucht man da up-to-date zu sein? Frau Bönisch, wie machen Sie das?
Also das ist manchmal, wenn Kinder dann irgendwas erzählen und mir irgendwelche Sachen sagen, wo ich dann sage, hey, kenne ich nicht, erzähl mal genauer. Ne? Dann, also man muss halt immer genau zuhören, was die Kinder denn dann erzählen und wo sie dann irgendwelche Sachen, dann neue Computersachen oder sonst irgendwas haben. Oder wie gesagt, diese Influencer, da habe ich auch den Überblick verloren insofern. Aber aber dann zu gucken, guckt euch das nochmal genauer an. Also was jetzt gerade eine riesen Gefahr bei den Kindern ist, dass sie sofort auf diese KI-Sachen reinfallen, wenn sie bei Google irgendwas machen oder was, dass sie sofort die Antwort nehmen, die da steht. Qualität. Ja. Und da sind wir so am Kämpfen, die darauf zu spitzen, das geht so nicht. Ihr müsst mindestens 2-3 weitere unabhängige Quellen haben, also unabhängig von sich, also 3 sehr unterschiedliche Quellen. Und wenn alle 3 dann sagen, das ist so, dann kann man der KI trauen. Aber sonst ist das schwierig. Ja,
ja. Das zeigt ja gerade, dass Digitalisierung und die ganzen Folgen damit ständig uns beschäftigen und uns neu herausfordern, dazu zu lernen. Auch mit Social Media Kanälen, denke ich mal.
Ja, genau.
Genau, Frau Bontwig.
Ja, genau, also gerade Social Media, glaube ich, das ist, was Sie haben es jetzt ja gerade auch schon gesagt, Frau Bönisch, wo Lehrkräfte schnell nicht mehr up-to-date sind. Also das ändert sich ja sehr fix. Und da würde ich auch gar nicht die Rolle als Lehrperson da unbedingt zu sehen, dass man alles weiß und dann den Schülerinnen und Schülern vermittelt, sondern halt einfach zusammen sich das genauer anschaut und hinterfragt, was passiert da eigentlich. Und das ist heute Instagram und TikTok und morgen vielleicht was ganz anderes. Und die Grundsachen sind, würde ich behaupten, immer ähnlich. Also zu hinterfragen, warum und für wen ist es eigentlich gerade nützlich, dass ich dieses Bild sehe und irgendwelche Verlinkungen habe. Und das wird sich eher noch zuspitzen. Und dann kann man die Lernenden an den Beispielen heute gut für das vorbereiten, was sie vielleicht für Anwendungen nutzen, wenn sie erwachsen sind.
Vielleicht hören wir an dieser Stelle noch mal einen anderen Hörer, der auch bei uns auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat.
Ja, hallo, hier ist Thorsten Barth aus Sachsen-Anhalt, als studierter ehemaliger Polytechniklehrer der DDR seit. Unterrichte ich seit vielen, vielen Jahren, vor allen Dingen in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Und da werden genau diese Themen, die ihr ansprecht, bereits schon seit vielen Jahren von mir behandelt. Sprich, wie wird ein Mietvertrag ausgefüllt? Was ist bei einem Autokaufvertrag zu behandeln? Alle diese Dinge. Bei uns an der Schule wird aktuell ein Schulgarten aufgebaut durch mich. Wir arbeiten handwerklich mit den Kindern der 5., 6. und 7. Klassen. Wir machen also viele Dinge, die früher im Lehrplan der DDR-Schulen verankert gewesen sind, die leider Gottes rausgefallen sind, habe ich zum Teil wiederbelebt. Das ist manchmal sehr interessant, weil zum Beispiel gerade im Bereich Online und Onlinehandel den Kindern und Jugendlichen sehr, sehr viel Wissen fehlt. Und ich würde das sehr, sehr begrüßen, wenn solche Sachen bundeseinheitlich viel mehr gefördert werden und vor allem das praktisches, anwendbares Wissen etabliert wird.
Ja, da kamen ganz viele Stichworte, was ganz wichtig ist, sich in Mietverträgen auszukennen, wirtschaftliche Themen, Onlinehandel ist etwas, was immer wieder fällt als Stichwort offensichtlich, dass da ein ganz großer Bedarf gesehen wird und das ist ja auch etwas, wo man ja etwas davon hat, wenn gerade Schüler, Schülerinnen diesbezüglich sich auskennen und nicht in irgendwelche Fallen tappen. Wenn wir dieses Stichwort nochmal vertiefen, was sind denn da die Fallen oder wo kann man auch schon bei TikTok, bei irgendwelchen anderen Plattformen, die viele Schülerinnen und Schüler kennen, Gefahr laufen?
Ja, vor allem es gibt Regelungen auch für Werbekennzeichnung in Social Media und es wird mal besser, mal weniger gut umgesetzt. Und eine große Herausforderung und Gefahr jetzt auch für Jugendliche sehe ich besonders aktuell darin, dass wir seit März diesen Jahres den TikTok-Shop auch in Deutschland verfügbar haben. Das heißt, auch in der TikTok-App können Schülerinnen und Schüler, Erwachsene, ältere Menschen mit 2 Klicks die Produkte kaufen, die im Video davor noch von irgendeinem Influencer beworben wurden und gleichzeitig wird ihnen noch ein Rabattcode von 2% oder wie auch immer, wie hoch es ist, angeboten, sodass dort die schnelle Verfügbarkeit von den Produkten, die wir gerade noch in der Werbung, denn häufig ist nichts anderes, dieses Influencer-Video gesehen haben, direkt kaufen können. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu, sage ich mal, vor 30 Jahren, wo wir uns erst einen Werbespot angeschaut haben und uns dann ein Prospekt angeschaut haben, dann in den Laden gegangen sind. Genau, und lange darüber nachdenken konnten. Und genau, das ist einfach heute alles viel schnelllebiger und das ist eine große Herausforderung, da den Überblick dann auch zu behalten und selber mal zu reflektieren. Und das ist ganz wichtig, das müsst es den Jugendlichen zu vermitteln, die Konsumentscheidung reflektiert zu treffen. Und dann kann es mal sein, okay, ich will das jetzt einfach haben, ich habe da Bock drauf, aber das, wenn ich das jedes Mal mache, einfach im Impulskauf zu machen, dann stehen da auch große Gefahren mit in der Verbindung, sei es zur Verschuldung, Überschuldung, aber halt auch Produkte zu kaufen, die nicht das bringen, was der Influencer vorher versprochen hat.
Da heißt es ganz wichtig, das zu durchschauen auch, wo ist da Werbung drin, Marketing, wo sind da bestimmte Fallen. Und das ist ja auch etwas, ich glaube, das stand auch im Koalitionsvertrag, dass die Verbraucherbildung gestärkt werden soll und vor allen Dingen die Unabhängige. Also das ist ja auch noch immer die große Gefahr, weil wenn man möglicherweise auf Materialien zurückgreift, dass da vielleicht auch nicht alles so unabhängig ist, wie es vielleicht im ersten Moment aussieht. Wie kann man da vorbeugen? Herr Steinecke, was kann man da tun?
Na, ich glaube, dass die Politik ja relativ klar gemacht hat, dass wir natürlich vor allen Dingen erstmal die Verbraucherzentrale Bundesverband stärken und unterstützen mit weiteren Mitteln, um sozusagen die als reinen und wirklich unabhängigen Verband mit solchen Dingen dann auch zu betrauen. Und ich glaube, das funktioniert auch gut. Da kann man sicherlich immer einiges noch besser machen, weil gerade das Thema TikTok fiel. Die haben zum Beispiel schon relativ früh das ganze Thema Social Commerce sich angeguckt und auch bestimmte Handlungsanweisungen dafür schon mal herausgegeben. Auch das Thema, sind alle Informationen gegeben worden? Auch das haben die schon untersucht. Und weil ich vorhin gerade gehört habe, auch das Thema In-App-Käufe, geben sie auch eine klare Handreichung dafür, dass man das ja auf den Geräten selber auch regulieren kann. Nicht? Also man kann schon die In-App-Käufe sowohl unter iOS als auch unter Android kann man das natürlich handhaben, dass man das eben nicht machen kann. Klar, da sind dann alle mit gefordert, das umzusetzen. Aber ich wollte nur sagen, das ist eine Handreichung und das ist eine absolut seriöse Quelle, auf die sich alle beziehen können und die da für viele dieser Dinge auch schon Vorkehrungen getroffen hat, klar ist, da muss man natürlich auch gewisse Wege gehen und sich diese Informationen holen. Und dann sind wir wieder beim Thema Verbraucherbildung. Wie schaffen wir das umzusetzen? Aber in gewisser Form sind dann am Ende natürlich nicht nur die Schulen in der Pflicht, das sage ich mal so deutlich, sondern natürlich gerade auch die Eltern und die Erziehungsberechtigten, die sich kümmern müssen. Weil wir können das Thema ja jetzt, egal wie viel Geld wir in die Hand nehmen, nicht bei den Schulen abladen, sondern am Ende müssen auch vor allen Dingen die Eltern in die Pflicht genommen werden.
Ist es realistisch, die Eltern da in die Pflicht zu nehmen, Frau Bontwig?
Ja und nein. Also ich glaube, wir können das nicht alles in der Schule lösen. Das sehe ich schon auch so. Die Kinder sind auch einfach einen großen Zeit des Tages in der Schule. Und da hat die Schule auch einfach einen klaren Bildungsauftrag. Und ich würde schon sagen, dass die Eltern da auch ihre Kinder mit begleiten und da mit ihnen reflektieren können sollten. Aber nicht alle Eltern haben auch einfach die Zeit und auch die Fähigkeiten und die Ressourcen, die zeitlichen, auch die finanziellen, da ihren Kindern ja die richtigen Kompetenzen mit an die Hand zu geben. Und wenn wir uns in allen Fächern die Bildungsungleichheit anschauen, sehen wir da ja einen deutlichen Unterschied, je nachdem, aus welchem sozioökonomischen Kontext die Kinder kommen. Und da besteht auch einfach weiter die Gefahr, dass das auch im Bereich der Verbraucherbildung so ist. Also es gibt Studien, wenn wir haben aktuell jedes siebte bis achte Kind wächst unter armutsgefährdenden Bedingungen auf. Und wenn man sich anschaut, was passiert oder wie leben diese Kinder, wenn sie erwachsen sind. Und da gibt es immer noch von diesen sieben bis acht Leben, wenn sie 25 sind, immer noch jedes vierte Kind auch in armutsgefährdenden Bedingungen. Das heißt, sowas vererbt sich auch. Und da ist die Herausforderung dann, ja, wie werden die Kinder dann zu Hause auf so die Herausforderungen, wenn es um Konsumkontexte geht, vorbereitet? Was kriegen sie da vorgelebt? Wie wird das da vermittelt? Und deswegen würde ich sagen, Hand in Hand wäre gut, aber vor allem ist es wichtig, dass wir alle Schülerinnen und Schüler erreichen und möglichst gute Voraussetzungen bei den Lernenden schaffen, mit diesen Herausforderungen eben auch umzugehen, beziehungsweise ihre eigenen Grenzen zu kennen. Und deswegen, da würde ich auch zustimmen, sind die Verbraucherzentralen ein guter Ansprechpartner, wo man Informationen bekommt, aber eben auch ein Ansprechpartner, die eigenen Verbraucherinteressen zu verteidigen und umzusetzen. Denn das ist genau deren Aufgabe. Das ist nochmal ein guter Hinweis gewesen. Eben,
ja, da gibt es ja auch Materialkoffer, da kann man sich auch informieren. Wo muss man vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht nicht so ganz unabhängig, das sieht aber vielleicht ganz so aus. Hier kann ich mich über Finanzen informieren, über andere Sachen. Wie kann ich da auch sehen, als Lehrkraft, als Eltern, als Schüler, dass das vielleicht etwas bedenklicher ist?
Ja, also wenn Lehrkräfte online nach Unterrichtsmaterial suchen, was einfach ja viele tun aufgrund der Stundenbelastung und der schnellen Zugänglichkeit, finden sie super viele Materialien im Netz. Und da finden wir gute Materialien von unterschiedlichen Anbietern. Wir finden aber auch einseitige Materialien. Und da hat eine Untersuchung von der Verbraucherzentrale Bundesverband schon vor einigen Jahren gezeigt, dass die Materialien aus dem Herausgeberbereich Wirtschaft eher nicht fachdidaktisch fundiert sind. Und da muss man einfach genauer hinschauen. Ein guter Hinweis hier ist auch, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband einen sogenannten Materialkompass hat, wo die Materialien von Experten gesichtet und bewertet werden. Das ist also auch ein guter Anlaufpunkt. Wichtig ist aber das, was ich am Anfang auch noch mal meinte, die Lehrkräfte müssen einfach einen kritischen Blick auf die Materialien haben, denn nicht nur, weil Herausgeber X oder Y draufsteht, ist es direkt gut oder schlecht. Das ist eine große Heterogenität, aber die Gefahr ist einfach, dass wir einseitige Materialien haben und die Schülerinnen und Schüler dann ja für komplexe Lösungen ein einfaches Problem vor die Nase gesetzt bekommen. Und wie wir, glaube ich, an allen Beispielen schon gesehen haben, so einfach sind diese Entscheidungen einfach nicht.
Nee, das ist sehr komplex. Das sehen Sie auch so, Frau Bünisch.
Ja, das ist es. Ich meine, es ist sowieso schwierig. Ich meine, wir als Lehrkräfte versuchen ja wirklich am Schulvormittag, ich meine, die sind ein Drittel sind die Kinder bei uns, zwei Drittel sind sie zu Hause. Wir können den Kindern natürlich viel erzählen und viel mitgeben, aber die haben natürlich, sind die dann zwei Drittel zu Hause. Und wenn die Eltern das da anders handhaben, haben wir auch nicht viel Möglichkeiten, da was zu tun. Insofern, ja. Aber ich denke immer, wenn wir so, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20% der Kinder erreicht haben, die das nachher irgendwie anders machen, ist das schön, ja. Aber ich mache mir auch nicht die Illusion, dass wir die da alle irgendwie zu kriegen. Also das ist
ja. Naja, vielleicht muss man ja auch die Eltern mit ins Boot holen, vielleicht über diese Projekte informieren. Das ist wahrscheinlich auch ganz...
Das tun wir auch, genau. Ja.
Wir haben eine Mail und eine WhatsApp bekommen von Jan Greif, 26 Jahre alt. Er schreibt uns, ich erinnere mich in meiner Realschulzeit an ein mehrwöchiges Projekt mit dem Namen WVR-Projekt, Wirtschaft, Verwalten, Recht. Dort lernten wir, wie aus einer Idee ein potenzielles Geschäftsmodell entstehen kann. In unserer Klasse produzierten wir einen Kurzfilm und versuchten anschließend, diesen zu vermarkten. Dafür bildeten wir verschiedene Arbeitsgruppen, etwa für Produktion, Vermarktung und Finanzen, und arbeiteten über mehrere Wochen hinweg wie an einem realen Unternehmen zusammen. Also schon richtig ein Test, so eine kleine Schülerfirma, ein kleiner Schülerfilm. Und er schreibt dann, rückblickend bin ich der Meinung, dass ich durch dieses Projekt zumindest grundlegende wirtschaftliche Denk- und Planungsweisen erlernen konnte. Ein eigenes Unterrichtsfach, das sich explizit mit wirtschaftlichen Themen befasst hätte, gab es zu dieser Zeit an unserer Schule nicht. Wir haben auch schon mal eine Sendung gemacht über das Thema Wirtschaft an Schulen. Das ist ja auch ganz unterschiedlich in jeweiligen Bundesländern. Ist aber das etwas, was noch verstärkter da ist und wo man vielleicht, wo man politisch möglicherweise mehr Unterstützung bekommt, diese Themen umzusetzen? Frau Bonfig?
Ja, also genau, die ökonomische Bildung ist auf jeden Fall ein guter Anker für diese ganzen Verbraucherbildungsthemen. Denn Wirtschaft ohne Verbraucher zu deklinieren, durchzudenken, funktioniert ja einfach nicht. Genau, und da gibt es die ähnliche Herausforderung, wenn wir uns Verbraucherbildung explizit anschauen, also wie ist ökonomische Bildung in der Schule verankert. Das ist genauso heterogen und mit ähnlichen Herausforderungen. Das Schöne an der Verbraucherbildung ist eben, dass wir auch noch weitere Fächer haben, die da ihren Beitrag zu leisten können. Haushaltsbezogene Fächer, aber Sie hatten eben am Anfang ja auch schon die Biologie, die Chemie. Also eigentlich, wenn man die richtigen Themen hat, kann man gut in verschiedensten Fächern sich mit diesen Verbraucherthemen befassen. Und deswegen, genau, also die ökonomische Bildung ist es unterschiedlich bestellt. Und wie gesagt, ich würde großes Potenzial sehen, wenn die Lehrkräfte es richtig machen, in verschiedenen Fächern was zu machen. Ein Beispiel, um es mal vielleicht zu verdeutlichen, weil ich hatte neulich ein Gespräch, wo jemand aus dem Deutschunterricht meinte, so, was soll ich denn in Deutsch zur Verbraucherbildung machen? Also jetzt, ne? Was soll ich denn jetzt noch alles machen? Und was ich da total spannend finde, sind die sogenannten Bookfluencer, also Influencer, die auf Social Media über Bücher erzählen und da Buchrezensionen veröffentlichen, aber halt mit einem gewissen Fokus, der halt die Plattformlogik bedient, also auf die Oberfläche. Das heißt, wir sprechen nicht nur über den Inhalt der Bücher, das sogar nur am Rande, sondern wir sprechen darüber, wie fühlt sich das Buch an, wie sind die Buchschnitte, wie schön sieht es im Regal aus. Und das kann man im Deutschunterricht, können wir uns die Buchrezension dieser Bookfluencer angucken und gleichzeitig schauen, naja, auf was fokussieren aber eigentlich diese Videos. Und dann wird es irgendwie ganz spannend. Und wenn wir dann in den Handel gehen, in den Einzelhandel, sehen wir zunehmend mehr Bücher, die schöne Farbschnitte haben, weil sie andersherum im Regal dann sehr dekorativ sind. Und so steht dann gar nicht mehr das Kulturgut, das Buch, den Inhalt im Fokus, sondern die Oberfläche, was aber in Anführungszeichen insofern logisch ist, weil wir uns die Plattform vorher angucken und die haben 20-sekündige Videos und da lese ich nicht das ganze Buch vor oder mache eine wirklich kritische Analyse, sondern ja, beschränke mich auf die Oberfläche.
Also auch da gut, kann man.
So sucht man ja auch Bücher aus insofern. Also wenn ich in eine Buchhandlung gehe, gucke ich ja auch so, oh, und dann greife ich mir eins raus, was mir optisch gefällt insofern und lese dann und stelle fest, ah, okay, ist doch nicht oder es ist es genau, ja.
Genau, die Verpackung ist manchmal besser als das Innere.
Manchmal ist das ja so, ja.
Genau. Wir sind gespannt weiterhin auf Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Erfahrungen zum Thema Verbraucherbildung. Was halten Sie für wichtig? Was sollte man in der Schule beibringen in diesem Gebiet? Sie können uns anrufen 00800 446 4464 oder aber uns eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp-Nachricht an 0173 535 8089. Es geht weiter zum Thema Digitalisierung, Finanzen, Ernährung, Verbraucherbildung an Schulen. Und am Telefon begrüße ich jetzt einen Hörer aus Niedersachsen, Herr Dombeck. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dombeck, was wünschen Sie sich oder was haben Sie für Erfahrungen mit Verbraucherbildung an Schulen?
Ja, also vielleicht nur zum Hintergrund. Ich bin Vorsitzender eines Stadtteilvereins hier in Osnabrück, der sich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Bei uns gibt es ein Reparaturcafé. Zum Beispiel auch ein Computercafé. Ich hörte gerade, ging es dann um das Thema Bücher.
Genau,
es gibt auch Bücherschränke bei uns, einige in der Stadt, wo man sich also abgelesene und abgelegte Bücher herausholen kann und das gleicherseits aber auch von sich aus machen kann, die wieder reinstellen kann. Ich bin aber auch mit Schule beschäftigt, weil ich Mediator an Grundschulen bin. Ich weiß jetzt nicht genau, was da mittlerweile im Bereich Unterricht jetzt schon zu dem Thema überhaupt angeboten wird. Und ich hatte vor allen Dingen auch in meiner Mail geschrieben, das müssen ja nicht immer unbedingt Lehrer oder Lehrpersonal sein, das das vermittelt. Sondern man kann ja vielleicht auch Menschen aus der Praxis dazu fragen, ob die das machen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ans Thema Reparieren denke, wir hatten auch versucht, mit Schulen Kontakt aufzunehmen. Die Rückmeldungsquote war leider sehr dürftig. Wir hätten da was anbieten können zum Thema Fahrradreparatur. Und ich würde mir wünschen, dass es da irgendwie eine andere Transparenz, Durchlässigkeit gäbe von Schulen zu Menschen in der Praxis.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den gegeben haben. Und das möchte ich gleich in die Runde auch weitergeben. Nachhaltigkeit ist ja überhaupt auch ein ganz wichtiges Stichwort im Rahmen der Verbraucherbildung. Und da kann man ja durchaus vielleicht auch externe Personen mit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie sieht das bei Ihnen an der Schule in Wilsbeck aus, Frau Bönisch? Machen Sie das?
Sieht ja bei uns, ja, wir haben ja offenen Ganztagsbereich, heißt das bei uns, insofern, wo die Kinder von 13 bis 15 Uhr die Möglichkeit haben, Kurse zu besuchen. Und wir hatten auch schon externe Leute da gehabt und versuchen auch immer, welche ranzukriegen. Das Problem ist nur, dass die Schülerschaft nicht einfacher geworden ist insofern und die Jugendlichen, was Erwachsene anbelangt, nicht mehr das wie vor 30 Jahren hatten, dass sie da höflich mit denen umgehen und man dann halt auch immer eine zusätzliche Lehrkraft mit abstellen muss, die sich dann mit um diese Kinder kümmert, ja. Und da aufpasst, weil das denen zum Teil nicht zuzumuten ist, die Sachen so umzusetzen für die externen Leute insofern, ja.
Ist es nicht so einfach?
Und das ist immer ein bisschen, das ist leider nicht so einfach. Ansonsten wäre das natürlich schon schön, weil wir gerade ja auch merken, das, was ja Frau Bonfig schon sagte, wenn so junge Leute irgendwas erzählen oder was, na, da fahren die Kinder natürlich viel eher drauf ab oder was, als wenn wir Lehrkräfte das andauernd machen, insofern. Und wenn tatsächlich mal andere kommen oder wir haben auch ein Zeitzeugenprojekt bei uns, einmal im Jahr, wo dann halt Ältere erzählen von ihren Kriegserlebnissen, beziehungsweise es werden leider immer weniger. Aber, und da hängen die auch mit Lip, also wirklich da dabei und sind sehr gespannt darauf. Für sie ist es eigentlich auch schöner, mal von anderen Leuten was zu hören und nicht nur von uns, ja.
Also Externe einzubinden kann durchaus auch ein Weg sein, wenn man zum Beispiel jetzt nicht als eigenes Schulfach hat und nicht vielleicht so viele Ressourcen hat, Frau Bonfig.
Ja.
Ja. Wieder ein klares Jein von mir. Es kommt auf die Experten und auch auf vielleicht deren eigene Agenda an. Ne? Das muss man, glaube ich, gut reflektieren als Lehrkraft. Also jemand, der von außerhalb den Unterricht einfach übernimmt, geht aus verschiedenen Gründen nicht. Frau Bönisch hat es gerade schon angesprochen, also das didaktische und pädagogische Know-how als Lehrkraft ist nicht zu unterschätzen. Das ist sehr wichtig und auch herausfordernd. Und zugleich jetzt auch aus Verbraucherbildungsperspektive, wenn wir jemanden aus einem Unternehmen in den Unterricht holen, der uns vielleicht etwas über Marketing erzählt, muss es nicht so sein, kann aber sein, dass er das als Plattform nutzt, seine eigene Perspektive vielleicht etwas wohlwollender darzustellen als andere. Also, und deswegen, wenn es gut vor- und nachbereitet ist, können Experten von außen sicherlich den Unterricht bereichern. Aber die Lehrkraft ersetzen können sie nicht. Aber das Beispiel, was wir eben hatten, mal was praktisch zu tun.
Fahrradreparatur,
jemanden,
genau, ja, das
Fahrrad
Beispiel
reparieren.
Ja,
genau, ja, ja. Genau, das wäre sicherlich was, wo sich einige Lehrkräfte freuen und sagen, okay, dann können wir das, nachdem wir mal vorher darüber besprochen haben, wo kommen eigentlich die Fahrräder her, wer nutzt wie viele Fahrräder, was kann man damit machen, okay, deins ist kaputt, was ist dann nachhaltig, das länger zu nutzen, ja, dann kann man sicherlich sowas mal spannend machen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass viele Schülerinnen und Schüler da auch dabei sind, und da würde ich mir auch als Lehrkraft Unterstützung von Experten, ja, wünschen, denn mein eigenes Fahrrad kriege ich noch so halbwegs so instand gesetzt,
ja,
aber
genau,
dann hört es auch auf.
Ja, ich meine, das ist ja auch etwas durchaus Nachhaltiges, wenn man das dann kann. Vielleicht braucht man da vielleicht auch mehr Offenheit von Schulen und gleichzeitig ein kritisches Bewusstsein, wenn da Werbung ins Spiel kommt.
Ja, ja, und die Wissenschaftlerin mir sagt immer wieder ein klares Jein. Genau, Offenheit schon. Und wie ich eben meinte, also es muss einfach gut immer vor- und nachbereitet werden. Und wir haben einfach die Herausforderung, auch das hat wir eben schon bei den Materialien gesagt, wenn solche Punkte von externen Anbietern für Werbezwecke genutzt werden, ist das ein absolutes No-Go. Und da denke ich, werden mir alle zustimmen, dass dafür die Schule nicht der richtige Ort ist. Gleichzeitig haben wir halt einfach mit auch Kürzungen im Bildungsbereich an den Schulen zu kämpfen, sodass man gucken muss als Lehrkraft, wo kriegt man gute Materialien, gute Inhalte her. Und da ist, das würde ich gerne noch mal kurz sagen, weil wir das eben schon hatten, eine Kontinuität einfach im Schulalltag auch wichtig, ne? Also nicht nur hier mal ein Projekt und da ein Projekt und hier eine kurze Leuchtturmfinanzierung, sondern eine kontinuierliche Finanzierung. Und da ist es halt auch eben bei der Verbraucherzentrale wichtig, dass da ja nicht eben nur irgendwann mal kurze Projekte gefördert werden und umgesetzt werden, sondern dass da eine Finanzierung ist, die gesichert ist. Und da glaube ich, ist auch wenn wir das eben schon hatten, für nächstes Jahr die Verbraucherschulen sind gesichert, der Materialkompass ist dauerhaft gesichert, aber eben nur die Verbraucherschulen für nächstes Jahr. Und wenn dieses Netzwerk ist toll aufgebaut, aber was passiert eigentlich danach damit? Also da müssen wir nochmal gucken.
Genau. Ja, Herr Steinig, das geht vielleicht auch ein bisschen an Sie. Also Sie setzen sich natürlich dafür ein, als Verbraucherschutzbeauftragte der Unionsfraktion im Bundestag da was zu machen. 2026 steht das, da ist in Sachen Verbraucherbildung, Verbraucherschutz was gesichert, aber man muss jedes Jahr neu kämpfen. Alles andere als Nachhaltigkeit diesbezüglich.
Klar, das ist eine zusätzliche Aufgabe aus dem Bundeshaushalt und insbesondere aus dem Haushalt des Justizministeriums, das der kleinste Haushalt ist sozusagen im Bundeshaushalt. Deswegen muss da jedes Jahr wieder drum gestritten werden. Wir bemühen uns da drum, aber es wird sicherlich in 2027 eine sportliche Aufgabe, das alles so halten zu können, denn jeder kennt die Zahlen, die ja gerade so durch die Gazetten geistern, in welcher Größenordnung da noch Defizite da sind. Aus unserer Sicht wollen wir das aber auf jeden Fall verstetigen möglichst, damit diese Förderung an die Bundeszentrale, Verbraucherzentralen auch dauerhaft durchgeführt werden können. Wir hören ja, wie wichtig das ist, und anhand steigender Kosten ist ja eigentlich sogar die Frage, ob das reicht, was man da macht. Aber ich glaube, das entscheidende Ziel ist, dass wir die Förderung fortsetzen können. Das ist das große Ziel. Aber das wird sicherlich nicht ganz einfach in den nächsten Jahren. Aber es ist uns eben auch ein Anliegen. Und freue mich auch, dass ich da einen Kollegen habe im Haushaltsausschuss, der kommt auch aus Brandenburg, der dem sehr wohlgesonnen ist.
Okay,
und deswegen versuchen wir das auch im nächsten Jahr.
Genau. Ne? Gut, ganz am Schluss, wünschen Sie sich, Frau Bönisch, in Sachen Verbraucherbildung, wo Sie sagen, dafür schlägt mir ein Herz sowieso als Lehrerin, aber würde ich mir noch wünschen.
Ja, also ich wünsche mir tatsächlich eine dauerhafte Finanzierung der Verbraucherschutzzentralen, weil gerade das ist das Forum, auf das wir wirklich sehr gut zurückgreifen können für dieses Fach. Insofern, das wäre unabdingbar wichtig, gerade weil ja sowieso auch viele Anfragen auch in die Verbraucherzentralen sowieso gehen von Leuten ja auch. Und es ist immer besser, in Prävention zu investieren, als danach das wieder alles aufzuräumen, was schiefgegangen ist.
Genau. Ja, vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben an dieser wichtigen Diskussion. Hier auch den Gästen herzlichen Dank für ihre Expertise, dass sie sich so kurz vor Weihnachten die Zeit genommen haben. Anja Bonfig, Juniorprofessorin für Verbraucherbildung in der digitalen Welt an der PH Schwäbisch Gmünd. Natascha Bönisch, Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Wilster in Schleswig-Holstein. Und Sebastian Steinicke, Verbraucherschutzbeauftragter der Unionsfraktion im Bundestag. Campus und Karriere geht damit für heute zu Ende. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.